SWR1 Baden-Württemberg. Leute mit Nicole Köster.
Ich begrüße ganz herzlich Helma Sick.
Grüß Sie, Frau Köster.
Sie sind Finanzexpertin aus München, haben schon vor mehr als 30 Jahren ein unabhängiges Finanzberatungsunternehmen gegründet, weil Sie selbst gesehen haben, was finanzielle Abhängigkeit im Leben machen kann, wie sehr das Leben einschränkt. Ja. Und all diese Themen, Rente, Altersarmut, mit denen haben Sie sich schon so lange befasst. Ich sah Sie jetzt neulich in einer Reportage am Ende arm. Haben Sie eine Antwort gefunden, warum sich insbesondere die Frauen so wenig mit dem Thema Rente befassen?
Ich suche immer noch nach der letztgültigen Antwort, aber ich habe schon einige Antworten gefunden. Ich lese ja viel dazu. Es ist einfach so, dass wir in Deutschland schon eine besondere Situation haben. Das haben andere Länder nicht. Also die unglückselige Nazizeit, wissen Sie, wo eine Frau nur was wert war, wenn sie viele Kinder hatte und nicht berufstätig war, also ganz abhängig war. Und dann, was viele nicht wissen, und das finde ich hochinteressant, weil das die Grundlage ist für alles das, was in den letzten 40 Jahren passiert ist, dass nach der Teilung Deutschlands die damalige westdeutsche Regierung ganz klar beschlossen hat, wir wollen kein Modell wie in der DDR, also alle Frauen gehen arbeiten und flächendeckend die Kinderbetreuung, sondern wir wollen die traditionelle Familie stützen.
Das macht's für die Kinderbetreuung dann so schwer.
Und da fing das an, dass man das Ehegattensplitting eingeführt hat, um die Ehe zu stärken, dass Frauen, dass der Mann den Job seiner Frau kündigen konnte. Das müssen Sie sich mal vorstellen.
Das wurde, glaube ich,
1977 noch. Ja. Also, weil das alles damals noch im Gesetz verankert war. Die Partnerschaftsehe gab es erst Ende der 70er Jahre. Und das alles hat bei uns dazu geführt, dass wir so rückständig, sag ich mal, sind.
Da ist schon rauszuhören, das ist ganz komplex, weil so viele Themen zusammenkommen. Ja, genau. In dieser Fernsehreportage wurde dann beispielsweise eine alte Dame gezeigt, die Papier sammelt. Flaschensammler kennen wir ja inzwischen. Ja. 5 Cent gibt es für das Kilo Papier. Die hatte sich dann für 80 Euro Papier gesammelt, damit sie sich dann mal ein Stück Kuchen extra leisten konnte. Ich fand das sehr erschütternd.
Es ist tragisch und treibt einem die Tränen in die Augen. Ich will das gar nicht wegmachen. Ich weiß, also wenn es um Altersarmut geht, wird in den Medien meistens über Geringverdienerinnen gesprochen. Ich weiß aber aus über 34 Jahren Finanzberatung für Frauen, das war mein Unternehmen für Frauen, eins der ersten in Deutschland, dass es eine ganz große Gruppe von Frauen gibt, die gefährdet ist, aber es nicht weiß. Das sind all die Frauen oft in besseren Verhältnissen, die sich ganz auf den Mann verlassen und wieder in eine ganz traditionelle Rolle zurückfinden.
Da können wir mal auf die Zahlen gucken, denn es gibt ja durchaus diese Durchschnittswerte. Männer bekommen etwa 1.150 Euro, Frauen etwa 710 Euro. Das ist diese Lücke und diese Lücke ist nirgendwo in Europa so groß wie bei uns in Deutschland.
Und darf ich dazwischen noch was sagen? Denn ganz besonders deutlich wird, was da läuft, wenn man die Ostrenten anschaut. Frauen in Ostdeutschland haben fast 1.200 Euro Rente. Bei uns die Frauen 694. Da sehen Sie, wie wertsteigend für die Rente es ist, wenn jemand länger arbeitet.
Also da kann man das ganz deutlich schon erkennen. Ja. Jetzt ist es so, dass natürlich die Rente mit 68 zum Thema gemacht wurde, weil es heißt, es geht gar nicht anders. Dann fiel das Thema aber ganz plötzlich raus. Und da hieß es ja, das war wohl mal ein Testballon der Regierung. So bewerten das einige Experten. Sie sind ja auch Expertin. Wie bewerten Sie das?
Ich sehe das ein bisschen anders. Also nach meiner Kenntnis, aber ich bin jetzt da nicht total fit, haben das mehrere Wissenschaftler angeregt.
39 also, Experten, Wissenschaftler
genau,
waren
die
es.
Haben gesagt, man muss ja mehrere Modelle durchspielen und eins würde heißen, wenn die Lebenserwartung weiter steigt, die Leute also nicht mehr mit 70 sterben oder mit 80, sondern mit 90, dann müsste man auch über eine Verlängerung der Lebensarbeitszeit nachdenken. Aber ich fand also die heftige Reaktion ziemlich übertrieben, weil ich finde, angesichts der Situation sollte man erst einmal wertfrei über alle möglichen Modelle diskutieren können. Was man dann letztlich macht, das ist, weiß ich nicht, was richtig ist. Aber gleich sich so aufzuregen, das fand ich nicht angemessen.
Ein Mann ist keine Altersvorsorge. Helmer Sick in SWR1 Leute. Mit diesem Buchtitel haben Sie für große Aufmerksamkeit gesorgt. Sie wollen auf finanzielle Unabhängigkeit aufmerksam machen. Und wir wollen da mal auf Ihre beeindruckende Lebensgeschichte schauen. Denn Sie haben gezeigt, aufgeben ist keine Option. Worauf man normalerweise setzt, wenn in der Familie ein Haus da ist, das dann auf die Geschwister verteilt wird, das war bei Ihnen, glaube ich, anders. Was haben Sie da erlebt?
Ich bin in einem kleinen Ort im Bayerischen Wald aufgewachsen und habe da schon, das will ich noch erwähnen, weil ich sehr aufmerksam immer schon war und sehr wach, gesehen, dass viele Frauen sehr unglücklich waren, aber überhaupt nicht dran denken konnten, sich zu trennen, weil sie weder einen Beruf noch Geld hatten. Ja.
Weil zu der Zeit auch die Abhängigkeit natürlich sehr groß war.
Damals war ja der Mann die Altersvorsorge. Man ging davon aus, dass die Ehe ein Leben lang hält, auch wenn sie grauslich war. Und in vielen Fällen war sie entsetzlich. Ich kannte ein Ehepaar, die haben sich 10 Jahre nur über Zettel verständigt. Also wenn das eine tolle Perspektive ist, ehrlich gesagt, da würde ich drauf verzichten wollen. Aber in meiner Familie war natürlich auch nicht alles in Ordnung. Also ich hatte ganz schlechte Bedingungen. Meine Mutter hasste mich von Geburt an. Mein Vater liebte mich dafür über alles, aber eben auch nicht nur, als wie ein Vater seine Tochter lieben sollte. Ich will da gar nicht wissen, was ich meine.
Wir erwähnen es einmal kurz, damit es unseren Zuhörerinnen und Zuhörern klar wird. Ja. Sie wurden sexuell missbraucht. Ja. Und dennoch haben Sie eine große, ja, ich will nicht sagen Liebe zu Ihrem Vater, oder vielleicht doch entwickelt. Und es war so schwer, das Verhältnis mit Ihrer Mutter. Ne?
Er hat mir ja nie wehgetan. Das spielte sich auf einer anderen Ebene ab. Aber es war eindeutig sexuell übergriffig und Missbrauch. Aber was so schlimm für mich war und mein Leben lange, lange begleitet hat, ich wusste nicht, ich konnte das nicht einordnen. Ich wusste nicht, wie ein Vater ist. Meine Freundinnen in der Schule hatten alle keinen Vater, der ist im Krieg geblieben. Ja, ich dachte, so ist
normal.
Ein liebender Vater. Mhm. Er liebte mich ja wirklich. Ja. Und in lange, lange Jahre in meinem Leben war der Vater der Gute und die Mutter die Böse, bis ich dann, das ist noch gar nicht so lange her, begriffen habe, dass das hinten und vorne nicht stimmte. Ja.
Jetzt hatten wir die Einstiegsfrage bezüglich des Hauses, was ja normalerweise auf die Geschwister verteilt wird. Wie war das bei Ihnen?
Ich hatte einen älteren Bruder, er ist mittlerweile gestorben. Und er war der Liebling meiner Mutter. Ja, dafür konnte er ja nichts. Ich will ihm das gar nicht vorwerfen. Aber sie liebte ihn über alles. Und mein Vater hatte mir testamentarisch Geld vermacht. Das hatte er mir gesagt und das hat er sicher auch getan. Als er starb, war das Testament verschwunden. Also ich gehe jetzt davon aus, dass meine Mutter das hat verschwinden lassen, weil sie mir nichts gegönnt hat, in gar keiner Weise. Sie meinte immer, du bist nichts, du kannst nichts, aus dir wird nichts. Es wäre ja so gewesen, die Hälfte des Anwesens hätte meine Mutter geerbt nach Erbrecht. Das wusste ich aber damals, ich war 17 im Bayerischen Wald. Mhm. Ich war unbeleckt von allem. Und dann hat mein Bruder aber, war natürlich schon clever und hat gesagt, ja, ich übernehme das Geschäft. Das war ein Schreibwarengeschäft mit Haus und allem, aber da lagen noch Schulden drauf. Aber nur, wenn ich alles bekomme. Und meine Mutter hat ihrem Liebling natürlich sofort ihren Anteil überschrieben. Und dann haben sie mich zum Notar geschleppt mit 17 und ich musste unterschreiben, dass ich auch meinen Anteil gebe. Ich habe das gar nicht begriffen.
Das kann man ja in der Situation auch gar nicht begreifen.
Ich wollte es mir auch nicht mit beiden verderben. Ich hatte ja sowieso eine unglückliche Position in der Familie, habe dann erst viel später, als ich dann in München gelebt und gearbeitet habe, wenn ich das erzählt habe, dass mir Freunde dann gesagt haben, bist du verrückt? Also die hätte auf jeden Fall der Pflichtteil zugestanden.
Wir waren gerade dabei stehen geblieben, dass Sie den Pflichtteil des Hauses nicht geerbt hatten und dass Sie von Ihrem Vater missbraucht wurden, Ihre Mutter Sie gehasst hat und Sie haben mal gesagt, ja, Sie konnten Ihren Eltern nicht verzeihen, aber dennoch, glaube ich, haben Sie das Thema für sich irgendwie verarbeitet. Ja. Was hat Ihnen dabei geholfen?
Zu verzeihen will ich noch gerne sagen, dass es für mich nicht darum geht, generell zu verzeihen. Das hat in der Gesellschaft so eine Wertigkeit, die ich nicht sehen kann. Ich kann immer verzeihen, wenn die andere Seite Reue und Einsicht zeigt. Das war in keinem Fall so. Ich habe weder mit Vater noch mit Mutter je ein Gespräch darüber geführt. Deshalb sage ich, ich habe es akzeptiert. Es war, ist mein Leben, hat mich sicher auch zu dem gemacht. Ich habe überlebt, muss ich sagen, weil ich eine sehr lange Psychoanalyse gemacht habe, wo ich Güte erfahren habe und Verständnis, wo mir was zugetraut wurde, wo ich weinen und lachen und toben konnte und alles aus mir rausbringen konnte. Und mir hat die Wut geholfen.
Wut, die wird ja oft so negativ eingeordnet. Ne? Und für Sie war es, glaube ich, ein Antrieb.
Genau, und für mich war sie das eben nicht. Für mich war die Wut konstruktiv. Ich habe mich hingesetzt und habe gesagt, euch zeige ich es, euch werde ich es, ihr werdet sehen. Weil meine Mutter ja immer gesagt hat, was du aus dir noch wird, ach du liebe Zeit, du kommst noch mal in ein Gefängnis. Wie sie auf die Idee kam,
weiß ich nicht. Wieso hat das Ihre Mutter getan? Haben Sie eine Erklärung dafür gefunden?
Ja, ich habe es jetzt nach 2 Therapien, glaube ich, und langem Abstand kapiert. Sie kam aus ganz, ganz entsetzlichen Verhältnissen. Der Vater Alkoholiker, die Mutter 15 Kinder zur Welt gebracht, Bauern. 5 Kinder sind gestorben, die hatten oft nichts zu essen, nichts anzuziehen. Die Mutter hat sich mit 50 das Leben genommen, weil sie es nicht mehr ausgehalten hat. Über meinen Vater wurde meine Mutter eine angesehene Geschäftsfrau. Sie hat das gut gemacht, das muss ich sagen. Sie wollte das, wieder dieses Thema, sie wollte das auf gar keinen Fall aufgeben. Sie hätte, wenn sie meinen Vater verlassen hätte, sie hatte weder eine Ausbildung noch Geld.
Ja,
was hätte sie gemacht?
Mal wieder, ja.
Ich kann ein Stück das verstehen, trotzdem finde ich, sie hätte mich nicht opfern müssen.
Ja.
Aber es ist wieder so ein Beispiel gewesen und das ist aber erst später mir dann als weiterer Mosaikstein ins Bewusstsein gekommen.
Das braucht dann natürlich auch viel Verarbeitung und viel Beschäftigung mit dem Thema.
Ja.
Sie haben dann das erste Münchner Frauenhaus mitgegründet. Mhm. Wie kam es denn dazu?
Also ich habe mich hochgearbeitet. Es hieß ja immer, du gehst ins Büro, bis du geheiratet hast. Ich ging ins Büro, habe später geheiratet und habe mich hochgearbeitet bis zur Vorstand. Sekretärin eines großen Konzerns, damals der Gewerkschaftskonzern Neue Heimat. Aber das hat mich nicht befriedigt. Ich wollte etwas anderes, wusste aber nicht was. Und habe mal mit meinem Mann, damals war ich dann verheiratet, einen Fernsehfilm gesehen über das erste Frauenhaus in London. Und die hatten so eine Art kaufmännische Geschäftsführerin. Und ich habe zu der Zeit erfahren, dass die Stadt München so ein Haus eröffnen will. Ich dachte, das will ich machen, das möchte ich. Und habe mir einen Termin im Sozialreferat, also ich kann mir das heute gar nicht mehr vorstellen, dass ich mich das getraut habe, im Sozialreferat geben lassen und habe gesagt, ich möchte mich für die Stelle als kaufmännische Geschäftsführerin bewerben. Die hat gesagt, ja, die haben wir nicht vorgesehen. Habe ich gesagt, die braucht es, aber bei so einem großen Haus muss sich jemand um Organisation kümmern.
Sie haben damit Ihren Argumenten überzeugt, haben 5 Jahre lang dieses Haus geleitet und haben dann schon 1987 ein Unternehmen für Finanzberatung gegründet.
Für Frauen, muss ich immer dazu sagen.
Speziell für Frauen.
Für Frauen,
Wobei Sie auch Männer schon beraten haben, das wollen wir auch nicht verschweigen.
Für Frauen,
Wir hatten gerade darüber gesprochen, dass Sie sich von der Sekretärin zur Unternehmerin hochgearbeitet haben und das zu einer Zeit, in der das für Frauen durchaus ungewöhnlich war. Wie sehr mussten Sie sich denn da eigentlich durchkämpfen?
Ja, es war schon so, dass ich in der Finanzbranche, die ja eine Männerwelt damals war, verlacht wurde und verspottet. Also, wie kann man nur so blöd sein, Frauen zu beraten, wirklich so. Oder sie auf Tagungen oder Seminaren, wo nur Männer waren, wenn ich da am Mittagstisch saß und ein Schildchen hatte, Frau und Geld, ja. Was ist das denn? So, von oben herab, ich sage, ja, wir beraten Frauen in finanziellen Dingen. Ach so, dann redete keiner mehr mit mir.
Das hat aber dann schon auch wirklich viel Kraft gekostet.
Ja, aber auch da dachte ich mir, euch zeige ich's. Und ich muss jetzt immer schmunzeln, weil von den Herren, die damals mich verlacht haben, die sind gar nicht mehr tätig in der Branche, die haben es nicht geschafft und uns gibt's 34 Jahre.
Ja, Respekt dazu. Wenn ich das verraten darf, an dieser Stelle öffentlich machen darf, ich weiß nicht, ob Sie über Ihr Alter sprechen.
Aber natürlich, ich spreche immer über mein Alter, ich bin 80 geworden.
Und das ist sehr beeindruckend, mit welchem Engagement Sie diesen Beruf ausüben. Und Sie haben ja damals schon in dem Frauenhaus, als Sie tätig waren als kaufmännische Geschäftsführerin, sehr tiefe Einblicke in die sozialen Strukturen bekommen.
Ja.
Und da sicherlich auch etwas erfahren über die finanziellen Abhängigkeiten von Frauen.
Ja.
Was haben Sie da im Grunde als Sozialstudie beobachtet?
Na, ich habe einfach sehr schnell gesehen, dass die Frauen nicht nur grauenvoll misshandelt waren, also wirklich erschreckend, aber als damals ein Nebenaspekt, sie hatten auch fast alle kein Geld. Dieser Entzug von Geld war teilweise auch ein Stück des Missbrauchs oder der Misshandlung. Ja? Ihnen kein Geld zu geben, um ihre Bewegungsfreiheit einzuschränken.
Das war dann wiederum ein Machtmissbrauch.
Auf jeden Fall. Macht ausüben durch Entzug von Geld. Und ich habe dann schon 1979 Vorträge gehalten über das Frauenhaus und da gesagt, das habe ich neulich erst gefunden, Frauen brauchen einen Beruf und sie brauchen eigenes Geld, um entscheiden zu können, können, ob sie bei einem Partner bleiben wollen, aber nicht müssen.
Das hat ja dann auch immer mit der Selbstverantwortung zu tun. Genau. Wie haben Sie das beobachtet? Weil es ja auch ein leichtes sein kann, zu sagen, ach, lass den doch mal machen, ich gucke dann schon, was für mich rauskommt.
Ja, aber das ist leider ein Trugschluss bis in die heutigen Tage, denn wenn Sie die Zahlen kennen, die kennen Sie, dass jede zweite Ehe in Großstädten scheitert, flächendeckend jede dritte, dann ist es fast fahrlässig, sich nicht darum zu kümmern. Ja, es ist nicht in Ordnung, dem Mann alle finanziellen Dinge zu überlassen. Ich sag immer, wissen Sie, wenn man das Klischee nimmt, Klischee, Mann findet mit Mitte 50 eine neue Partnerin. Also, dann weiß er das, bevor seine Frau das weiß. Und was glauben Sie, was da noch alles passieren kann, um Geld zur Seite zu schaffen?
Jetzt müssen wir auf der anderen Seite natürlich auch fragen, wenn wir auf eine junge Generation schauen, da hat sich ja vieles gewandelt, das beobachten Sie ja auch. Ja. Die Frauen von heute, haben Sie den Eindruck, dass die noch so drauf sind, dass sie die Verantwortung abgeben?
Teilweise. Also es ist natürlich so, viele Frauen haben, oder fast alle Frauen haben jetzt einen Beruf. Das war in meiner Jugend nicht so. Also sie verdienen ja Geld, legen das auch an, wollen sich auch kümmern. Aber es gibt wieder einen ganz großen Teil von Frauen und gerade gut ausgebildeten Frauen, die sich wieder in ganz traditionelle Rollen, Familienrollen zurückfinden. Also das heißt, hat der erste, zweite und dritte Gleichstellungsbericht der Bundesregierung ergeben bis heute, dass das erste Kind fast immer der Knackpunkt in der Beziehung ist. Das Paar fühlt sich emanzipiert, dann entscheiden sie sich, ein Kind zu bekommen, was ja auch was ganz Wunderbares ist.
Die Rollen verändern sich plötzlich.
Und dann verändert sich die Rolle. Mir sagen die Frauen immer, ja, wir haben gar nicht drüber geredet, ob er auch zu Hause bleiben könnte oder wir uns das teilen könnten.
Wir haben eben darüber gesprochen, dass Sie das erste Münchner Frauenhaus 5 Jahre lang geleitet haben. Sie haben sich dann 1987 mit einem eigenen Finanzberatungsunternehmen selbstständig gemacht. Davor nochmal das BWL-Studium. War Ihnen im Studium schon klar, in welche Richtung das gehen soll?
Noch nicht so ganz. Ich habe ja im Frauenhaus aufgehört, weil mein Mann und ich unseren Sohn adoptiert haben. Und der war 4 Jahre alt zum Zeitpunkt der Adoption und das hieß, man musste sich wirklich intensivst kümmern und ich habe das gerne gemacht. Auch klassisch, mein Mann als Akademiker hat mehr verdient als ich.
Da haben Sie selbst erlebt.
Habe ich selbst erlebt, aber ich habe dann während der Elternzeit überlegt, was ich machen möchte und ich wollte auf jeden Fall selbstständig sein. Und dieses Thema Geld und die Bedeutung von Geld nicht immer noch mehr. Also das hat mich nie so interessiert, sondern die Bedeutung von Geld als einziges Mittel zur echten Unabhängigkeit, das hat mich wirklich interessiert.
Nur würde ich gerade auch gern nochmal auf das vergangene Jahr schauen. Da mussten viele in Kurzarbeit gehen, andere haben ihre Jobs verloren. Ja. Früher war es so, wenn die Löhne dann gefallen sind, dann fielen auch die Renten. Diesen Hebel, den gibt es aktuell nicht mehr.
Nein, die Renten dürfen nicht fallen. Das ist gesetzlich festgeschrieben. Das ist auch gut so, ja. Wie das gehen soll auf Dauer, Sie haben ja den Bericht in ZDF Zoom gesehen, wo mehrere Wissenschaftler, Rentenexperten gefragt wurden. Ich bin keine Expertin in gesetzlicher Rente, darum muss ich da ein bisschen vorsichtig sein. Ich glaube nur, dass das wirklich äußerst schwierig wird.
Ja, wenn man da mal weiter drauf schaut, das war ganz spannend, in Am Ende arm in dieser Reportage zu sehen, denn der Besteuerungsanteil steigt. Die Rente wird ab 2040 zu 100% besteuert. Also all die, die jetzt Mitte 40 sind, die trifft es doch wahrscheinlich dann am härtesten, oder?
Ja, würde ich sagen. Und ich habe immer schon gefunden, dass alle Maßnahmen zur Altersvorsorge steuerfrei sein sollten, um einen Anreiz zu schaffen. Also auch private Geldanlagen, wenn man nachweisen kann, dass das wirklich unkündbar bis zum Rentenbeginn läuft. Das wäre meines Erachtens der richtige Weg.
Jetzt werden positive Beispiele so häufig aus den nordischen Ländern genannt. Vielleicht können Sie uns mal ein gutes Beispiel geben, wo Sie sagen, ja, da könnte man doch so eine Blaupause für Deutschland drauflegen.
Naja, ich kann immer wieder nur mit Schweden anfangen. Also in Schweden arbeiten einfach viel mehr Frauen. Das war ja so, dass 1972 in Schweden das Ehegattensplitting abgeschafft wurde. Bei uns ist es in Deutschland das einzige Land, in dem es noch das Ehegattensplitting gibt. Also in Schweden schon vor 45 Jahren oder 49 Jahren. Und es ist genau das eingetroffen, was man sich gedacht hatte, nämlich, dass es sich nicht gelohnt hat für Frauen, zu Hause zu bleiben, sondern wieder berufstätig zu werden. Aber das eingesparte Geld durch den Wegfall des Ehegattensplittings hat man in flächendeckende Kinderbetreuung gesteckt. Und das muss natürlich parallel geschehen.
Was ist noch positiv aus anderen Ländern zu beobachten? Frankreich nennen Sie da auch.
Ja, auch da ist es so, dass es für Frauen ganz selbstverständlich ist, nach einem Kinderjahr wieder arbeiten zu gehen. In Frankreich, das haben mir mehrere Frauen gesagt, die dort gelebt haben, ist Teilzeit verpönt. Ja, also die arbeiten fast alle und ich möchte jetzt schon einmal sagen, weil dann immer manche sagen, ja, oh Gott, und die armen Kinder. Ich finde nicht, dass die französischen Kinder gestörter sind als die deutschen, müsste man mal vielleicht auch ehrlich sagen. Es schadet niemandem und die Frauen haben alle ihren Job.
Was können noch Lösungen sein? Bei uns sind viele, besonders Frauen, in Minijobs. Wenn diese sozialversicherungspflichtig wären, was ja häufig dann benannt wird, würde das wirklich helfen?
Ich plädiere eher dafür, die wegfallen zu lassen. Also die Minijobs wurden ja eingeführt, um aus der großen Arbeitslosigkeit, die es vor 15 Jahren gegeben hat, wieder eine Brücke für Frauen in den Beruf zu schaffen. Das hat nicht funktioniert. Es ist heute klar, das beweisen Studien, wer länger in einem Minijob arbeitet, nimmt keine sozialversicherungspflichtige Tätigkeit an. Ich plädiere dafür, dass es Minijobs nur noch für Studierende gibt und für Rentnerinnen und Rentner, die müssen oft dazu verdienen oder möchten zu verdienen, aber nicht generell. Und weil manche Firmen ja mit mehreren Minijobs die sozialversicherungspflichtigen Tätigkeiten sparen.
Als Finanzexpertin, die sich seit mehr als 30 Jahren mit dem Thema finanzielle Unabhängigkeit beschäftigt, gab es bei Ihnen eigentlich so einen Moment, den ja viele erleben, als Sie geschockt waren, als die Renteninformation kam und Sie es schwarz auf weiß hatten, was am Ende übrig bleibt?
Ja, natürlich. Also auch ich war ja auch in der Elternzeit und dann, als ich mich selbstständig machen wollte, dann zahlte ich ja sowieso nicht mehr ein, habe dann natürlich privat vorgesorgt. Aber das ist ja erschreckend. Und wenn Sie wissen, dass sehr, sehr viele Frauen, das habe ich aus einer Studie des Bundesfamilienministeriums, ihre Renteninformation gar nicht anschauen, weil sie sich den Schock sparen wollen.
Also das ist auch keine Lösung,
so
oder?
Klassisch den Kopf in den Sand stecken, ja, und das geht halt nicht.
Da sagen dann viele Psychologen, ja, das ist so ein unangenehmes Thema, deswegen schiebt man es vor sich her, das sei nur menschlich, aber so lassen sich Probleme ja nicht lösen. Ich glaube, Ihre Biografie ist ein gutes Beispiel dafür, dass Sie, wenn es ernst wurde und wenn schwierige Themen kamen, Sie angegangen sind. Was hat Ihnen dabei geholfen?
Also ich habe immer schon nicht gedacht, dass an meiner Misere immer nur die anderen schuld sind. Ausnahme die Kinderzeit. Ein Kind kann nichts dafür, wenn es so behandelt wird, wie ich behandelt wurde. Aber später, wenn was schief ging, habe ich immer zuerst überlegt, was habe ich dazu beigetragen und was haben die anderen dazu beigetragen. Denn ändern kann ich letztlich nur mich. Das hat mir eine Therapeutin zu mir gesagt und das hat mir ein Leben lang geholfen, zu schauen, was könnte ich tun, um die Situation zu verändern und nicht lange zu jammern. Ist auch ein Wahlspruch von mir. Jammern stützt nur das System und ändert überhaupt nichts, sondern nur handeln.
Ja, Sie haben dann gehandelt, haben 1987 Ihr Unternehmen gegründet. Mhm. 1986 war es, glaube ich, als Norbert Blüm diesen legendären Satz in einer Werbekampagne der Bundesregierung sagte, die Rente ist sicher. Ja. Haben Sie ihm damals geglaubt?
Also alle, die ich kenne, also die sich damit befasst haben, haben das nicht geglaubt, weil ganz klar war, wie das bei uns läuft. Was ja auch positiv ist, dass die Lebenserwartung steigt, dass es immer mehr alte Menschen gibt, also immer länger Rente bezogen werden muss. Ja, und kann. Ist ja schön, wenn man alt wird.
Das Geld muss nur da sein.
Aber dass das jemand natürlich finanzieren muss, das ist ganz klar. Und drum war mir schon klar, natürlich, ich bin da keine Expertin, aber mir war klar, dass das so nicht funktionieren kann.
Sie machen auch weiterhin darauf aufmerksam, halten jetzt auch mit 80 immer noch die Vorträge. Ja. Wenn Sie Beratung gemacht haben, wie sahen denn da die Möglichkeiten aus, beispielsweise für Mitte 40, für 50-Jährige, da überhaupt noch an ordentliche Rentenbeiträge zu kommen?
Es gibt in jedem Lebensalter Möglichkeiten, also das ist nie zu spät, aber es muss allen klar sein, je später jemand anfängt zu sparen, desto teurer wird's. Denn die verbleibende Zeit bis zum Rentenbeginn ist ja dann viel kürzer. Das heißt, es muss mehr Geld eingezahlt werden, um eine ordentliche Rente zu erreichen. Also immer jung anfangen, und da will ich gern noch darauf hinweisen, dass es einen Unterschied zwischen Männern und Frauen gibt. Männer fangen mit Anfang 20 an zu sparen, egal womit jetzt, Frauen Mitte, Ende 30.
Woran liegt das?
Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was da im Kopf ist. Ich glaube, es ist so, dass Männer schon mit der Muttermilch eingesogen bekommen, du bist für dich verantwortlich, für dich sorgt niemand, wenn du es nicht selbst tut. Ich glaube, das ist für Frauen kein Gedanke erst einmal.
Sind zu Ihnen denn dann die richtigen Menschen überhaupt gekommen, die es dann auch am dringendsten nötig haben? Wen haben Sie denn da beraten?
Am Anfang schon. Also es kamen Frauen, die in der Notlage waren. Das heißt, Mann war tot. Mann ist schwer krank geworden. Mann hat sich getrennt. Sie stand da, geschieden, wusste nicht, wie es weitergehen sollte. Das war nicht so, dass sie gar kein Geld hatten, aber sie wussten nicht, was sie damit anfangen sollten. Jetzt ist es so, dass die Frauen schon jünger sind, viel jünger. Also Anfang 30, Ende 20 gelegentlich, aber so früh wie Männer noch nicht.
Sie haben mal gesagt, die Therapie war die beste Idee meines Lebens. Und trotzdem haben Sie ja, glaube ich, sehr lange damit gewartet. Wie wichtig ist der richtige Zeitpunkt?
Na, ich habe gar nicht so lange damit gewartet. Ich hatte, als ich in München war, Anfang 30, Freundinnen gefunden. Ich konnte immer gut Freundinnen finden. Und die haben gemerkt, wie nervös ich war und dass ich zwar sehr gut arbeiten konnte und auch mein Leben durchaus genießen konnte, aber ich hatte immer sehr viel Angst. Angst vor jedem neuen Schritt, Angst nachts, immer Angst, wenn es dunkel wurde. Es gab Zeiten, wo ich nur mit einem Messer auf dem Nachttisch schlafen konnte. Also das bewegt mich heute noch, weil die Ängste wirklich massiv waren.
Die saßen sehr tief, offensichtlich.
Ja, und eine Freundin sagte dann, du, ich habe da eine Ärztin, die ist so super, die geht da bestimmt auf dich ein, geh doch da mal hin. Und das war also die Begegnung meines Lebens, der Frau habe ich so viel zu verdanken. Die war damals in psychoanalytischer Ausbildung zur Therapeutin und sie hat schnell gemerkt, dass mir mit Medikamenten nicht geholfen ist und hat mir einen Therapieplatz besorgt und damit begann ein ganz neues Leben. Also ich kann wirklich nur sagen, Therapie ist kein Zuckerschlecken. Es ist hart, weil man an sich arbeiten muss, eingefahrene Verhaltensmuster ändern kann und soll. Aber ich habe ein neues Leben anfangen können. Und ich sage heute oft, wenn jemand sagt, mei, ich verstehe gar nicht, dass du so gut zurechtkommst bei deiner Geschichte, dann sage ich immer, ich reise mit leichtem Gepäck. Ich habe die Probleme bewältigt und bearbeitet.
Nur dieser Weg der durch, das ist ja wirklich kein leichter Weg.
Nein, der war nicht leicht.
Ich glaube, Sie wollen Menschen jetzt Mut machen, diesen Weg zu gehen.
Ja.
Was kann denn dabei helfen, wenn jetzt jemand so eine erschreckende Geschichte hatte, beispielsweise sexuellen Missbrauch, den gibt es leider vielfach, sich überhaupt an dieses Thema ranzuwagen und zu sagen, ich gucke da jetzt drauf. Ich glaube, das war schon etwas, wo Sie einen großen Selbstschutz hatten, da erstmal nicht hinzugucken.
Genau, das ist ganz genau richtig und das ist schon sehr merkwürdig, nur ich habe das erst später begriffen. Ich habe in der ersten Therapie, ich habe ja zwei gemacht, ging es hauptsächlich um das Verhältnis zu meiner Mutter. Mein Vater war immer außen vor und in meinen Gedanken lieb. Und irgendwann, das ist erst 5, 6 Jahre her, bin ich in eine Buchhandlung gegangen und stand plötzlich vor einem Regal und da gab es ein neues Buch damals mit dem Fall Fritzl in Österreich, der so schrecklich 25 Jahre lang Tochter missbraucht hat. Und ich sehe dieses Buch Väter als Täter und mir wird schlecht, mir wird schwindelig, ich musste mich hinsetzen und der Schweiß brach mir aus und da war mir klar, da stimmt was nicht, da muss ich. Und es ist so interessant, ein paar Tage später treffe ich in einer sehr belebten Straße Münchens eine Freundin, frühere Freundin, die ich völlig aus den Augen verloren hatte und die ist auch Therapeutin. Und sie sagte, ach du, schön, dass ich dich treffe, lass uns doch mal einen Kaffee miteinander trinken. Und 2 Tage später war mir klar, ich will keinen Kaffee mit ihr trinken, ich will jetzt Vaterthemen behandeln. Und da wurde mir dann klar, was da gelaufen ist. Und sie sagte, warum das so lange gedauert hat. Man darf als Therapeutin nicht nachbohren. Die erste Therapeutin sagte öfter, da gibt's noch was. Sie sagte, man darf nicht nachbohren, weil zur Unzeit solche Erinnerungen geweckt kann zur Psychose führen.
Deswegen ist der richtige Zeitpunkt zu entscheiden.
Genau, da war es aber so. Ich wollte es bearbeiten, ich wollte schauen, was da ist, denn das hat natürlich mein Verhältnis zu Männern nachhaltig beeindruckt. Ja.
Sie schreiben seit mehr als 20 Jahren eine Kolumne in der Brigitte zu den Finanzthemen. Mhm. Wenn Sie so ein Zwischenfazit ziehen, das Thema Leserinnen und Leser für Finanzthemen aufmerksam zu machen. Ist es gelungen?
Ja, das ist auf jeden Fall gelungen. Das war ja mit die erste Zeitschrift in Deutschland, die sich mit Geldthemen befasst hat. Vor 25 Jahren war das jetzt. Ich schreibe, das will ich noch erwähnen, regelmäßig jetzt für Brigitte Woman und bin bei Brigitte beratend tätig bei Geldthemen. Das war die erste Zeitschrift überhaupt und damals, ja, was soll das denn, Frauen und Geld und so weiter. Aber das kam so gut an. Es kamen so viele Zuschriften. Ja, ich habe das Problem, ich habe auch ein Problem.
Ja. Wobei ja gerade diese Finanzthemen allgemein hin als trocken gelten. Also müssen Sie es interessant gestalten. Was war da so Ihr Kniff?
Aber ich mache das nicht trocken.
Eben, was war der Kniff, es spannend zu machen?
Nein, ich habe mich dann auch, das war wirklich auch meine Idee, das mit Frage und Antwort zu machen, weil ich auch weiß, dass bei trockenen Themen, die man nicht liebt, die Aufmerksamkeitsspanne nachlässt. Also muss man es kurz machen und nur anreißen, sodass das Interesse geweckt wird. Ich wollte dann keine langen Sachen schreiben. Und jetzt schreiben mir ganz viele Frauen und ich nehme das dann immer zum Anlass, eine Antwort da geben, zu geben, wenn es so allgemeine Themen sind.
Wissen Sie schon, was wird das nächste Thema sein?
Nein, weiß ich jetzt noch nicht, aber wir haben ja auch eine Juristin, die wir dann bei rechtlichen Themen einschalten, weil ich das ja nicht machen kann und darf. Scheidungsthemen kommen ganz, ganz oft und wo sich Frauen übervorteilt fühlen oder was auch ein Thema, das möchte ich wirklich unbedingt noch ansprechen, das ist eins meiner Lieblingsthemen, weil das in den Medien kaum behandelt wird. Die Situation von nicht verheirateten Frauen in Partnerschaften, die wieder wegen der Familie den Job aufgeben. Die haben null Absicherung. Null.
Also ein Bewusstsein wirklich dafür zu schaffen.
Ein Bewusstsein zu wecken, wenn man nicht heiraten kann oder will. Das ist, müssen alle selber entscheiden. Dann müssen diese Frauen mit dem Partner einen Partnerschaftsvertrag abschließen, wenn sie wieder zu Hause bleiben wollen. Wenn sie weiterarbeiten, ist ja kein Problem. Ja?
Ich glaube, da haben Sie doch auch so ein schönes Motto, lieber heute unromantisch als morgen arm, oder?
Das ist einer meiner Lieblingssprüche.
Das passt an die Stelle.
Nein, weil mir immer Frauen gesagt haben, aber Frau Sick, das kann man doch nicht gleich am Anfang in der Partnerschaft, sage ich, nein, nicht beim ersten Date, weil dann läuft er davon, dann gibt's kein zweites. Aber schon, wenn man glaubt, zusammenbleiben zu können und vielleicht Familie zu planen, dann müssen diese Dinge auf den Tisch.
Und das zeigt ja eben auch die Denke, wie jeder darüber denkt und ob man dann wirklich füreinander geeignet ist
und wenn
oder nicht.
Dann, weil die Frauen machen das oft nicht, weil sie schon im Gefühl haben, dass er da nicht mitzieht. Und es ist auch oft so, wenn sie sagt, du, könnten wir uns die Elternzeit nicht teilen? Ist nicht so begeistert.
Na, dann ist er vielleicht auch nicht der Richtige.
Na, dann ist er vielleicht, ich habe das erlebt, dass eine junge Frau dann gesagt hat, nein, dann will ich dich nicht.
Sie haben eben mal gesagt, es hat auch Ihr Verhältnis zu Männern natürlich maßgeblich geprägt. Wie haben Sie das für sich dann aufarbeiten können?
Natürlich schon wirklich hochinteressant. Ich habe mich ja immer für Psychoanalyse interessiert und da gibt's ja den Begriff Wiederholungszwang, dass man eine dramatische, traumatische Situation aus der Kindheit, die nicht bewältigt ist, immer wieder wiederholt im Leben.
Bis sie aufgelöst ist.
Bis sie aufgelöst ist. Und ich habe mir immer wieder Männer gesucht, wo ich nur die zweite war, die schon eine Beziehung hatten, wie in der Familie, beim Vater. Ja. Mir ist es aber gar nicht zum Bewusstsein gekommen. Und das war dann in der zweiten Therapie das Thema. Die Therapeutin sagte dann eines Tages, weil wir duzten uns ja, wir kannten uns ja schon lang, sagt sie, siehst du nicht, dass es da einen roten Faden gibt? Ja. Alle Männer, mit denen du eine längere Beziehung hattest, waren schon gebunden.
Das zu begreifen, ist aber auch so ein Schockmoment erstmal, oder?
Ich dachte, das gibt es doch gar nicht. Aber ich war auch gleich begeistert, weil das endlich eine Lösung für mich war. Oh Gott, ja, da habe ich ja immer wieder was wiederholt. Und dann war wieder der klare Gedanke, das will ich ändern.
Sie haben so viel geändert und so viel bewegt. Deswegen sage ich herzlichen Dank für den Besuch in SWR1 Leute, Helmer Sick.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute.